Ich hab was für heute, das hat mir der Herr schon ganz lange aufs Herz gelegt. Das reift so über viele, viele, viele Monate, eigentlich schon eher über viele, viele Jahre. Und manchmal fragt man sich dann, wann ist der richtige Zeitpunkt oder wann ist es dran oder vielleicht ist es ja für eine Zeit wie diese. Wer weiß. Ich habe so seit ganz langer Zeit immer häufiger den Eindruck, dass, vielleicht geht das euch ja auch so, dass so, wenn man sich das anschaut, dass da irgendwie die Verwirrung in der Welt immer mehr zunimmt. Ja, es wird irgendwie immer chaotischer, es wird immer unverlässlicher und das, was heute so ist und morgen schon wieder anders ist, das nimmt auch von der Spannweite immer weiter zu. Also das Ping-Pong wird immer größer. Also es ist nicht so, als würde man jetzt so, ist jetzt blau eine gute Farbe oder eher rot oder eher grün, sondern das Maß dieser Differenz, das nimmt auch immer weiter zu. Also es wird immer extremer und es wechselt immer schneller. Das ist nicht so, dass es langsam ein bisschen chaotischer oder ein bisschen verworrener wird, sondern irgendwie hat man das Gefühl, dass die Kurve ist eigentlich eher, die geht so steil nach oben. Also irgendwie die Dinge, die gestern Common Sense waren, wie man so schön sagt, also wo man eigentlich gar nicht drüber diskutiert hat, die sind morgen irgendwie, stehen die zur Debatte. Und übermorgen steht nochmal eine Dimension größer zur Debatte und übermorgen nochmal eine Dimension größer. Also geht mir manchmal so, wenn ich irgendwie mal in die Zeitung schaue, wenn ich mal gucke, was der Zeitgeist draußen macht, was die Themen sind, was die Diskussionen sind. Und ich nehme da so häufig wahr, dass es irgendwie, also es ist sehr schwierig, mal mit meinen Worten sich zu orientieren. Also irgendwie, wo ist die Orientierung? Wo ist die Richtung? Wo geht denn der Weg hin? Was ist überhaupt der Weg? Was ist die Vision? Oh, jetzt passiert hier drüben was. Ist das gut, was da passiert? Mache ich da mit? Oder sollte ich lieber sagen, das sieht vielleicht nicht so gut aus. Da möchte ich nicht Teil davon sein. Ich mache lieber hier drüben mit. Das sind so, wenn ich jetzt mal über mich nachdenke, manchmal so Fragen, die stelle ich mir. Die bewegen mich, die beschäftigen mich. Und dann denke ich auch immer, was sagt denn Gottes Wort? Was ist denn Gottes Sicht auf die Themen? 1. Thessaloniker 5,21, ganz einfacher Vers, kennt ihr alle. Prüft alles und das Gute behaltet. Klingt ganz einfach. Prüfe ich das mal, was da jetzt gerade passiert. Mache ich da jetzt mit? Oder nicht? Ist aber häufig irgendwie doch schwierig. Ich glaube, die Themen sind auch immer sehr komplex. Also es geht nicht um Banalitäten, sondern es ist häufig irgendwie, es sind ganz komplexe Themen, es sind ganz komplexe Sachverhalte. Versuchen wir es erstmal so ein bisschen einfacher und angreifbarer zu machen. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt zu Hause sage, ich bin am Überlegen, hier irgendwie mit den Möbeln was umzustellen, passt das denn hier grundsätzlich rein? Passt denn mein Schrank da hinten in die Ecke? Was ganz Banales. Wie mache ich das denn? Es hilft schon, wenn ich irgendwie so einen Maßstab habe. Ne? Damit kann ich erstmal grundsätzlich gucken und sagen, so, das ist ein Meter. So, vielleicht sind es auch nur 95 Zentimeter. Na, da hilft mir der Maßstab weiter. Da kann ich diesen Platzbedarf für meinen Schrank irgendwie zu Hause, das geht schon recht leicht. Schwieriger wird es, wenn ich jetzt versuchen will, so mit diesem Zollstock, mit diesem Maßstab, wenn ich damit mein Leben prüfen will, wenn ich damit meine Beziehungen prüfen will, meine Beziehung mit anderen Menschen, meine Beziehung mit Gott, meine Aktivitäten, das, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich Dinge verstanden habe. Das ist irgendwie schwierig. Geht jetzt mir persönlich nur so. Da brauche ich einen anderen Maßstab. Was ist der Maßstab, den ich da brauche? Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Den hat man mir mal geschenkt. Ich finde den cool. Steht drauf, Gott ist der Maßstab. Stell mir ihn mal dahin. Ich finde es super bildlich, super anschaulich. Mit was beurteile ich denn die Dinge, die Themen? Ja, zu Hause, ob der Schrank da reinpasst, das geht noch ganz leicht hier mit so einem Zollstock. Womit beurteile ich die Dinge in meinem Leben? Was draußen passiert? Mit meinem Maßstab? Ich denke, mit Gottes Maßstab. Lass uns mal ein Beispiel für Gottes Maßstab angucken. Was ist denn Gottes Maßstab? Wie kann ich das verstehen? Lass uns mal 2. Timotheus 3, 16 und 17 anschauen. Mal ein Beispiel für Gottes Maßstab raussuchen. Gottes Sicht, Gottes Verständnis, wie Gott ist, wie Gott denkt, wie Gott fühlt, wie Gott die Dinge sieht. Da heißt es, genau, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei und zu jedem guten Werk völlig geschickt. Ich habe noch eine andere Übersetzung gestern rausgesucht, die hat das noch ein bisschen umfassender sogar aus meiner Sicht dargestellt. Sagt er, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg. Sie erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Das ist schon so. Jetzt haben wir mal gesagt, das ist ein Meta. Mal mit meinen Worten. Das ist schon ziemlich, also ich habe mir das überlegt, ich habe da lange drüber nachgedacht und ich kenne wenig derartig pauschale Aussagen zu einem Sachverhalt in der Bibel. Häufig ist es so, man findet hier einen Aspekt und an anderer Stelle nochmal einen anderen Aspekt. Also dann sieht man so die verschiedenen Blickwinkel, wie Gott das in seinem Wort betrachtet und wie er das für uns darstellbar macht. Aber so richtig pauschale Aussagen, also ich meine, wir erinnern uns an die 10 Gebote, du sollst nicht töten. Das ist schon doch recht pauschal und das ist recht klar. Aber solche grundsätzlichen Themen wie das hier, das glaube ich, das ist sehr wichtig. Gottes Wort ist der Maßstab. Und es reicht für alles. Mit Gottes Wort bin ich allen Aufgaben gewachsen. Durch den Geist, der es eingegeben hat. Durch den Geist auch, der in mir ist, wenn ich Gott gehöre. Ich bin zu jedem guten Werk gerüstet. Das ist schärfer, das ist das Schwert. Ja, Gottes Wort. Schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es lehrt mich, Wahrheit zu erkennen. Es überführt mich, es bringt mich auf den richtigen Weg. Es korrigiert mich. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, naja, wenn das so ist, dann brauche ich ein wirklich tiefes Verständnis davon, von dieser absoluten, unanfechtbaren Autorität des Wortes Gottes. Wenn das der Maßstab ist, dann muss ich es verstanden haben. Dann muss ich das kennen. Dann muss ich wissen, dass das der Maßstab ist. Damit man mir nicht erzählen kann, das hier wäre ein Meter. Dann sage ich, nein, nein, nein. Ungefähr so. Und im Zweifel schaue ich nochmal genau nach. Ich glaube, das ging mir sehr häufig so. Ich glaube, wir lesen manchmal Gottes Wort mit einem Filter, der sich irgendwie aus unserer persönlichen, vorgefassten Meinung besteht. Und dann passiert das manchmal so, dann liest man das, denkt man sich, na, das steht da schon so, aber wie viel schöner wäre es, wenn das jetzt eigentlich so gemeint wäre. Geht nur mir so bestimmt. Und ich glaube, ich mache mir manchmal beim Lesen die Dinge passend nach meiner eigenen Überzeugung, aber nicht nach dem Maßstab Gottes. Ich mache es mir passend nach meinem Maßstab. Ich sage, es wäre schön, wenn das doch so gemeint wäre. Aber was ist denn mein Maßstab? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ihr für Maßstäbe habt. Vielleicht ist das mein Maßstab. Ist auch ein Maßstab. Ja? Bisschen kleiner als der andere. Bisschen weniger gut durchdacht. Oh, dann ist da vielleicht Zoll drauf und kein Zentimeter. Dann klappt das ja manchmal gar nicht so gut. Muss man immer hin und her rechnen und überlegen, ah, wie wäre das denn da drüben und wie ist das denn jetzt hier? Kann ich damit noch gehen oder nicht? Rein mal auf mich selbst betrachtet. Mit meinem Maßstab kann es ungleich schwieriger sein, in irgendwelchen Situationen den Sachverhalt zu beurteilen. Mache ich da jetzt mit? Wie interpretiere ich dieses? Was ist hier? Was ist dort? Wie sehe ich das? Mit meinem Maßstab kann ich vielleicht in Teilen noch irgendwo ganz gut dabei rumkommen. Aber spätestens, wenn ich versuche, damit mal 3 Meter Schrankwand auszumessen, wird es total spannend. Da ist ganz viel Raum da. Ganz viel Raum für Fehler. Ganz viel Raum für, nachher passt es doch nicht rein. Dann ist das Ding da und dann ist 1 Zentimeter, weil ich 39 Mal angelegt habe und dann ist schwierig. In komplexen Situationen ist das schwierig, mit meinem Maßstab den Überblick zu behalten. Vielleicht passt der nicht. Vielleicht reicht mein Maßstab gar nicht. Wo kommt überhaupt mein Maßstab her? Ich glaube, für Christen, ich glaube für uns, ich glaube für mich, ist es ganz wichtig, das Verständnis zu haben, Gottes Wort zu lesen, wie es da steht und nicht, wie es auf meine Situation am besten passt. Und wenn ich dann feststelle beim Lesen, dass zwischen diesem Wort, was da steht, zwischen dem geschriebenen Wort Gottes, durch den Geist eingegeben und geschrieben, dass es da einen Unterschied gibt zwischen meinem Verständnis und dem, was da steht. Kann ja passieren. Ich sage, ich hätte das jetzt ganz anders gesehen. Mein Maßstab ist in Zoll. Jetzt halte ich das neben dran und sage, 3 ist ganz anders. Dann ist es an mir. Dann bin ich weise, wenn ich meinen Maßstab überdenke. Und wenn ich bereit bin, meine Sichtweise zu ändern und die Dinge entsprechend Gottes Maßstab zu sehen. Ich kann dem Heiligen Geist erlauben, dass er mir beim Lesen von, beim Studieren von Gottes Wort, dass er mich in allen vorhandenen und gebildeten Meinungen und Maßstäben von mir überführt. Ich sage, Heiliger Geist, zeig mir, wo ich hier mit Zoll messe. Und du aber sagst, Zentimeter. Zeig mir, wo ich hier eigene Meinungen habe, wo ich sage, das ist doch gar nicht schlimm für mich. Und Gott sagt, doch, doch. Heiliger Geist, zeig mir, wo ich Korrektur brauche. Weil Korrektur und dieses mit Gottes Maßstab sehen, ich glaube, das ist eine ganz essentielle Voraussetzung, diese vor uns liegenden Zeiten erfolgreich bestehen zu können. Ich schaue nicht mit meinem Maßstab darauf, sondern mit Gottes Maßstab. Und dieses Gottes Maßstab verstehen und einsetzen und einfach Verständnis darüber zu kriegen, dass in Gottes Schrift alles drinsteht, was ich brauche. An so vielen Stellen. Gerade die wichtigen Sachen. Die wichtigen Sachen, Gott ist wie ein Vater. Ne? Da hinten sind die Zwerge drin, der Große ist 3, der Kleine ist 1. Ich weiß nicht, wie oft ich sage, kletter nicht da drauf. Welcher Vater sagt das einmal und sagt dann dem Kind, ha, ich hab's dir doch gesagt, selber schuld. Manchmal passiert es vielleicht, weil man sagt, ich hab's jetzt gerade 327 Mal gesagt. Ich mag jetzt das Geweine aber nicht hören. Jetzt bist du wirklich selber schuld. Aber Dinge, die wichtig sind, die sagt der liebende Vater, bis ihm der Mund fusselig wird. Das sind die Dinge, die wichtig sind. Und das finden wir in Gottes Wort auch. Der liebende Vater sagt die Dinge, die wichtig sind. Die sind da von vorne bis hinten, von dieser Seite, von jener Seite, von der anderen Seite beleuchtet, immer wieder durchgängig, wie der rote Faden vorhanden. Ich finde es klasse. Wir haben am Freitag mit den Teens über so das eine oder andere Thema aus der Schule gesprochen und da hatten wir es auch so am so mittelbar zu dem Thema Gottes Maßstab. Da ging es um Religionsunterricht und was da so in der Schule, wie das so abläuft und ob das immer so spaßig ist oder nicht. Und dann haben wir gehört, ja, in dem einen oder anderen Religionsunterricht, da ist halt der Lehrer und der sagt, ja, ne, Bibel ist zwar in einem tieferen Sinne irgendwie zu lesen und auch zu interpretieren, aber so richtig, das ist doch nicht wortwörtlich, was da drin steht, dass das wirklich passiert ist. Das glaubt doch keiner. Also bitte. Ja. Natürlich hat das Milliarden Jahre gedauert, bis die Erde entstanden ist. Vielleicht war da ein bisschen Gott dabei. Er glaubt doch nicht, dass der das in 6 Tagen gemacht hat. Am 7. Tag hat er sich ausgeruht. Nee. Da ist ja ein tieferer Sinn dahinter, dass das da steht. Aber nicht wortwörtlich. Schließlich heißt es ja auch in heißt es doch in der Bibel selber. Ein Tag bei dir ist wie 1000 Tage sonst wo. Wer weiß denn, wie dieser Tag da gemeint ist, wo Gott die Erde gemacht hat? Vielleicht waren das ja 1000 Tage, vielleicht waren es 1000 Millionen Tage, vielleicht waren es 5 Milliarden Jahre. Aber ein Tag. Und das Spannende ist, ich gehe jetzt gar nicht im Detail in die Verse rein. Ist viel toller, wenn ihr euch das selbst mal anschaut. 1. Mose 1, die ersten Verse da. Das ist Wahnsinn. Da macht Gott macht den Himmel, trennt Wasser vom Himmel. Gott macht im Wasser unten Land, trennt Meer vom Land. Dann macht Gott die Pflanzen, die Bäume mit all ihren Samen. Dann ist der Tag rum. Ich glaube, das ist dann der 3. Tag, glaube ich sogar, oder der 2. Tag. Und ich glaube, es ist der 2. Tag. Müsst jetzt nochmal nachschauen, aber schaut einfach selber mal nach. Und dann kommt der 3. Tag und dann macht Gott die Sonne und schaltet das Licht ein. Ah. Wie viele Milliarden Jahre haben jetzt die Pflanzen ohne Licht überlebt? 3, 4, 5, 6, 7, 10? Wie lange schaffen es Pflanzen ohne Licht? Ich weiß nicht. Also entweder das ist alles Käse, was da steht. Ganz flapsig jetzt mit meinen Worten. Also entweder das stimmt alles nicht, oder aber es stimmt doch, weil anders, das macht ja gar keinen Sinn. Keine Pflanze schafft das 2 Wochen ohne Sonne. Weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwo irgendwelche Moose oder so, die schaffen das dann vielleicht auch mal länger, aber ich glaube nicht, dass das sich so zugetragen hat. Und das Beste ist, dann liest man noch einen Vers weiter oder einen Tag weiter, dann kommt irgendwie der übernächste Tag, also Gott macht irgendwie die Pflanzen und die Bäume, am nächsten Tag macht Gott die Sonne, schaltet, lässt das Licht scheinen, heißt es hier, auf die Erde. Und am übernächsten Tag macht Gott die ganzen Insekten und Tiere. Wie viele Millionen Jahre haben denn die Pflanzen sich selber bestäubt ohne Insekten? Ist ja super, das haben die voll verlernt heute. Die brauchen die ganzen Bienen und so, ne, dass das irgendwie gut geht. Und die ganzen anderen Tiere, Wahnsinn. Also irgendwie, entweder das ist der Maßstab und dann ist das so exakt und so präzise und es macht alles Sinn, oder aber ich ignoriere es komplett. Aber, und das steht alles da. Also das, was wir vorher gelesen haben, sagen, alles, was ich brauche, steht da. Manchmal tun wir uns nur schwer, es zu lesen und zu verstehen. Wir lesen drüber. Und irgendwie sagen, Heiliger Geist, zeig uns, ja, öffne du uns die Augen und das Herz, diese Wahrheit vom Maßstab Gottes, aus der Sichtweise Gottes, das zu verstehen. Wahnsinn. Halleluja. Also, wie gesagt, entweder ist es alles falsch oder ist es alles richtig. Kann ich mich entscheiden, wie ich das gerne hätte, aber da Dinge reininterpretieren, ich glaube, da ist ganz wenig Platz. Ganz, ganz wenig Platz. Lass uns mal ein anderes Beispiel für den Maßstab Gottes anschauen. Ich glaube, wenn es um Gottes Liebe geht, dann ist das ist irgendwie ein riesig weites Feld. Gottes Liebe hat so viele, also ist so tief, hat so viele Ausprägungen, so viele Aspekte. Ich hoffe, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jemals komplett begreifen werde, was Gottes Liebe ausmacht. Und deswegen ist mir wichtig auch, ich möchte jetzt mal, wenn wir uns das anschauen, auf einen ganz bestimmten Teil oder einen ganz bestimmten Aspekt von Gottes Liebe eingehen. Das heißt nicht, dass das der einzige Aspekt ist, sondern das heißt, dass es sowohl diesen Aspekt gibt, als auch andere Aspekte, wie viele das auch immer sind. Und lass uns mal folgende Stelle lesen. Markus 11, 15 bis 17. Ist auch eine ganz bekannte Stelle. Da ist Jesus unterwegs, kommt wieder nach Jerusalem, heißt es hier. Sie kommen nach Jerusalem. Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, sie auszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Tische der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gefäß durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt für alle Nationen, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Es gibt noch andere Parallelstellen dazu, gehe ich gar nicht drauf ein. Aber jetzt mal nüchtern betrachtet, ist irgendwie ganz schön lieblos. Schmeißt er die da alle raus? Sollen die jetzt verhungern? Die Familien gleich mit, die Kinder auch, die verdienen da ihr Geld. Was geht denn da ab? Das ist irgendwie nicht sehr demütig, nicht sehr liebevoll. Schmeißt da alles um, haut alles kaputt. Jetzt müssen die da erstmal im Sand da wieder ihr Geld da zusammensuchen. Ja, macht er die, vielleicht hat er die Käfige kaputt gemacht von den Tauben, dann sind die auch noch weggeflogen, was da für ein Schaden erstanden ist. Ich meine, das sind ne, kleine mittelständige Familienunternehmen sozusagen. Ja, jetzt mal mit heutigem, na, die haben nichts anderes. Ist das nicht lieblos? Lass uns mal eine weitere Stelle anschauen. Markus 16, 21 bis 23. Ist Jesus auch mit den Jüngern unterwegs? Von der Zeit an fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste nach Jerusalem gehen und viel leiden und den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn zu sich und fuhr ihn an und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Sagen, alles kann passieren, aber Herr, das ist Käse, das lassen wir sein. Mit meinen Worten. Und Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus, hebe dich hinweg, Satan, von mir. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Matthäus 16, 21 bis 23. Hebe dich hinweg, Satan, von mir. Also erst lässt Jesus hier quasi indirekt die ganzen Familien von den Händlern da verhungern und irgendwie ein bisschen später, da fährt er den Petrus an. Da muss man sich mal vorstellen, hebe dich hinweg, Satan. Ich meine, stellen wir uns mal vor, wie würden wir denn reagieren, wenn da jetzt ein Ältester zu uns kommt, der sagt, hebe dich hinweg, Satan. Sagen, bumm, erstmal, oh, das ist ein ganz schön hartes Wort. Wie kann Jesus den Petrus nur so bloßstellen? Haben die anderen ja bestimmt mitgekriegt. Puh. Ist nicht lieblos? Lass uns noch eine dritte Stelle anschauen. Das ist jetzt in Markus. Markus 9, 17 bis 19. Ist Jesus auch wieder mit den Jüngern unterwegs, kommt da irgendwie zu einem neuen Ort mit den Jüngern. Riesenmenschenmenge, alle dabei, Leute aus dem Volk, Pharisäer, Schriftgelehrte. Einer aus dem Volk antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, also der sprachlose Geist ihn erwischt, da reißt er ihn und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und verdorrt. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben und sie können es nicht. Na gut, soweit erstmal der Sachverhalt. Okay, komm, haben es nicht geschafft. Waren stets bemüht, haben sich wirklich viel Mühe gegeben, hat irgendwie nicht geklappt. Und was ist denn die Reaktion? Was ist die Reaktion von Jesus? Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen in dem 19. Vers. Er antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Das ist die Abfuhr par excellence, die Klatsche schlechthin vor allen Leuten, vor den Schriftgelehrten, vor den Pharisäern für seine Jünger. Sagt, der Ruf ist der Ruf erst ruiniert. Der Wahnsinn. Also gerade hat er den Petrus abgeklatscht und jetzt vor der ganzen Menge den Rest. Wir sagen, braucht gar nicht zu lachen, zu euch komme ich auch noch. und dann gibt's eine. Jetzt mal ganz flapsig. Aber wie lange soll ich euch noch ertragen? So eine lieblose Aktion, könnte man sagen. Irgendwie gemein, klingt irgendwie fies. Gott ist doch Liebe. Schwierig. Mit welchem Maßstab beurteile ich das? Mit Gottes Maßstab war Jesus zu 100% von Liebe erfüllt. Mit Gottes Maßstab waren diese drei Stellen im Wort zu 100% von Liebe erfüllt. Petrus war in diesem einen Vers, den wir gelesen haben, aus Gottes Sicht, mit Gottes Maßstab, erfüllt von menschlicher Liebe, von heuchlerischer Liebe. Er hat sich letztlich gegen den Plan Gottes ausgesprochen, getrieben von dieser heuchlerischen Liebe. Und er sagt, alles her, aber das jetzt da mit dem Kreuz, komm, das brauchen wir noch nicht. Lass uns mal angeln gehen. Das ist schön. Und Jesus nannte diese Herkunft von diesen Äußerungen ziemlich drastisch und direkt beim Namen. Er sagte, das kommt vom Teufel. Das ist hier dieses heuchlerische, pharisäerhafte, menschliche, ich habe es gut gemeint, sagen, das ist nicht Gottes Liebe. Das ist ziemlich drastisch. Aber jetzt mal von der anderen Seite betrachtet, diese Reaktion von Jesus, die war gekennzeichnet von Gottes Liebe an der Stelle. Und diese heuchlerische Liebe, die kommt ganz häufig in so einer Art des frommen Gewandes her. Sagt, ach Herr, alles aber doch das nicht. Ich will doch dein Bestes. Gott behüte dich, Herr. Klingt gut. Aber was wäre der Schaden gewesen? Ist jetzt fiktiv. Was wäre der Schaden gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, ja stimmt, Petrus, hast schon recht. Komm, lass angeln gehen. Das ist eigentlich viel lustiger. Muss doch nicht sein. Das Ganze da. Völlig undenkbar. Und die spannende Frage ist jetzt an der Stelle auch. Jetzt haben wir drei Stellen gelesen. Also entsprechen diese drei Stellen unserem Verständnis von Liebe? Das ist Gottes Maßstab jetzt gerade gewesen. Bumm. Und da fällt das Lot runter. Ich habe das gelesen. Ich kenne die drei Stellen. Die habe ich ja nicht zum ersten Mal gelesen. Und ich habe schon ganz oft immer gedacht, boah, da ist aber hier was dabei. Ja, wenn das so ist, da geht es ja darum, dass ich da was lerne. Also das ist so drastisch anders, als man es denken würde. Sagen, ja, dann nimm die doch mal nachher, wenn die ganze Leute weg ist, wenn die ganze Meute der Leute weg ist und die Pharisäer, dann nimm die mal schnell beiseite und sag mal, ah, ich verstehe das ja, ihr habt das gut gemeint, aber das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Lasst uns anders machen. Nein! Bäm und drauf. Und das ist auch noch Liebe. Ich sage, puh, das fällt mir schwer, wenn ich mir das überlege. Und ich glaube, da sehe ich, mit der Perspektive Gottes, ist manchmal anders als meine Perspektive. Der Maßstab Gottes ist manchmal anders als mein Maßstab. Aber warum? Was ist eigentlich der Kern hier an der Stelle? Ich glaube, es geht hier darum, zu sehen, dass dieses Liebesimitat, also diese menschliche Liebe, dass wir an vielen Stellen davon eigentlich Abstand nehmen dürfen. Und dass es darum geht, diese müssen. Sagen, das hilft nicht. Das ist mit unserem Maßstab geschaut. Wir meinen es gut, aber Gott weiß es besser. Und ich glaube, warum? Sagen, aus der echten Liebe heraus, also jetzt mal mit diesem Maßstab Gottes betrachtet, da schauen wir nicht zu, wie der Bruder oder die Schwester auf eine schiefe Bahn gerät. Da muss ich sagen, das, was ich da sehe, das mache ich in Liebe, das mache ich in Demut. Aber ich muss es doch ansprechen. Ich kann nicht sagen, ah, der Herr segne dich, Friede sei mit dir, es wird schon klappen. Jetzt mal rein fiktiv. Ich glaube, wenn wir in unseren Beziehungen in unseren Beziehungen miteinander, natürlich insbesondere auch in der Beziehung mit dem Herrn, aber in unserer Beziehung miteinander, wenn wir geprägt sind von dieser Aufrichtigkeit, von dieser göttlichen, von dieser ungeheuchelten Liebe, da machen wir nicht gute Miene zum bösen Spiel. Da beschützen wir uns gegenseitig vor der Verführung des Feindes. Weil darum geht's. Ich sage, hier, da lauert irgendwas ganz Schlimmes da am Wegesrand. Ich weiß nicht wann, ob es jetzt nach einem halben Kilometer kommt oder nach einem Kilometer, aber dass das ganz übel endet, das kann ich dir schon sagen. Das ist mein Eindruck. Das muss ich doch tun können. Das ist Gottes Maßstab. Und Gottes Wort warnt ja sehr deutlich vor Verführung, vor Gefahren, wenn damals in der kommenden Zeit, für uns jetzt aktuell oder in der Zukunft, in der Vergangenheit, wann auch immer. Schauen wir uns an, 2. Timotheus 4, Verse 2 bis 4. Schreibt der Paulus dem Timotheus: Predige das Wort, halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit. Überführe mit dem Wort, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten von sich selbst Lehre anhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu Fabeln sich hinwenden. Das ist mal ein Beispiel, wie Verführung da einsickert. Verführung kommt über Lehre, über Falschlehre. Warum kann die Verführung über Falschlehre überhaupt kommen? Weil ich den Maßstab nicht kenne oder nicht benutze, um diese Lehre zu beurteilen. Weil ich sage, naja, gut, damit kann ich messen. Das klappt. Das mit meinem Maßstab auf diesen Maßstab geschaut. Aber das kann auch nur passieren, weil ich nicht Gottes Maßstab angelegt habe. Ich habe mal eine Folie vorbereitet. Ich bin immer so gerne, ich stelle so Sachen, bin da häufig irgendwie so ein bisschen visuell geprägt. Und ich habe das mal so beispielhaft ein paar Dinge, die mir irgendwie spontan so beim Predigt vorbereiten und beim drüber beten und den Heiligen Geist suchen gekommen sind. Gottes Maßstab, linke Spalte, mein Maßstab, meiner vielleicht, weiß ich nicht, so für mich die Frage. Gottes Maßstab, liebe den Menschen und hasse die Sünde, das ist Gottes Maßstab. Ich habe jetzt mal nicht überall Bibelverse zur Bestätigung dran geschrieben. Mir geht es jetzt auch eher so ein bisschen darum, das mal einfach mal gegenüberzustellen und sich selbst mal sagen, den Geist auch wirken zu lassen, das selbst mal zu hinterfragen und zu sagen, Herr, zeig mir da was. Sprich Korrektur, Gottes Maßstab. Sprich Korrektur anhand Gottes Wort oder Gottes Maßstab, sodass aufrichtige Beziehungen untereinander und mit Gott wachsen können und Verführung scheitert. Das waren jetzt hier Beispiele von Jesus eben mit Petrus. Das ist Gottes Maßstab. Wie könnte ich das sehen? Ja, seid nett und demütig zueinander. Aber sprecht keine Themen an, weil die Beziehung sonst bestimmt Schaden nimmt. Ja, wenn ihr betet, ist sogar biblisch. Ja, ihr könnt ja noch beten, aber dann schließt euch im Geheimen ein, ne, sodass es keiner sieht. Und betet einfach und sagt, Herr, zeig dem doch, was richtig ist. Vielleicht weiß ich es ja sogar. Ich sag, ich weiß nicht immer, was richtig ist, aber manchmal weiß ich und sage, ich glaube, das ist falsch. Das ist mein Eindruck. Könnte ich doch in einer guten Beziehung ansprechen. Nee, mache ich nicht. Ich schließe mich zu Hause ein. Sag, Herr, wirke du. So ein bisschen wie in diesem anderer Punkt. Gottes Maßstab. Korrektur ist wichtig für die geistliche Reife. Ganz viele Bibelstellen dazu im Wort. Gottes Wort korrigiert mich, haben wir vorhin gelesen. Ist nützlich für alles, zur Überführung, zur Korrektur, um mich auf den richtigen Weg zu bringen. Mein Maßstab? Korrektur. Was heißt denn das? Das klingt schon schlimm. Das ist wie Anklage. Du hast hier was falsch gemacht. Das ist ein Werk aus der Hölle. Da kommt der Ankläger her. Das tun wir mal ganz schnell wieder weg. Das brauchen wir hier nicht. Gottes Wort sagt, das ist ganz schön wichtig. Korrektur. In Liebe und in Demut und mit Gottes Maßstab. Muss ich auch bei mir wirken lassen. Gottes Maßstab. Wenn ich jetzt Korrektur erfahre, da kommt jemand, der sagt, du, ich habe da das Folgende wahrgenommen. Denk mal drüber nach, bete mal drüber. Ja, hier sind die Bibelstellen dazu. Ich glaube, das Wort sagt es anders. Ja. Wenn ich Korrektur erfahre, ist Gottes Sicht, Gottes Maßstab. Sei offen dafür, sagt Michael. Wow, preis den Herrn, Halleluja, für diese Tat der Liebe. Ja, nimm das. Halte Gottes Maßstab mal gegen deinen. Sage, wie habe ich das denn gesehen bisher? Was sagt denn das Wort? Ja, prüfe das. Prüfe diesen Input mit Gottes Maßstab. Und wenn's stimmt, dann mach's zu deinem. Mach's zu deinem Maßstab. Halleluja. Wie ist meine Sicht da drauf? Was? Da fühle ich mich erstmal angeklagt, angegriffen, bloßgestellt. Persönlicher Angriff auf mich. Sagt, hier ist einer nicht einverstanden mit meiner Sichtweise. Was ist denn hier los? Das mangelt hier wohl an Liebe. Ja? An Demut, an Liebe. Das geht nicht. Das muss ich erstmal ansprechen. Hier fehlt Liebe. Die ist ja gar nicht da. Wir müssen uns doch einander ertragen, sollen wir uns, wie Gottes Wort sagt. Dann ertragt mich mal in Liebe. Vielleicht ist das mein Maßstab. Aber ich glaube, die spannendere Frage ist gar nicht, was ist mein Maßstab, sondern erstmal zu sehen und danach mich auszustrecken und zu sagen, was ist Gottes Maßstab? Heiliger Geist, komm, zeig du mir, was Gottes Maßstab ist. Da werde ich schon sehen, was mein Maßstab ist, wenn ich die Bibelstelle lese, wo ich sehe, wie Jesus da seine augenscheinlich seine Jünger da anflaumt und bloßstellt. Und ich sage, das ist Liebe? Boah, Herr, danke für die Erkenntnis, da muss ich noch lernen. Hätte ich nicht so gesehen. Zeig mir, wie du es wirklich siehst. Und ich glaube, diese Anwendung von Gottes Maßstab, die schützt uns in der Gemeinde untereinander ganz doll vor Verführung und vor diesen Themen. Das ist ein Frühwarnsystem, könnte man sagen. Das ist irgendwie, wenn da Dinge einsickern, da irgendwelche Anzeichen sind, Indikatoren für irgendwas, da geht irgendwo die Warnlampe an. Und dann kommen Menschen auf mich zu und die sagen, du, ich nehme da was wahr. Reflektier mal drüber, such den Herrn. Nimm das Wort, hier Bibelstelle dazu. Ja? Oh, da kann ich ganz anders damit umgehen, als wenn im Zweifel die halbe Gemeinde für mich zu Hause betet und ich das gar nicht weiß. Wie viel toller wäre es, wenn man mir helfen würde. Wie viel mehr Liebe wäre es, ob mir das gefällt oder nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Wie viel mehr Liebe wäre es, wenn man mir helfen würde. Ich habe mal einen Satz gelesen, der hat mich echt bewegt zu diesem Thema. Das tut er auch heute noch. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Ich lese den jetzt mal vor. Eine Beziehung, die Ermahnung, Zurechtweisung und Korrektur in der Liebe Gottes nicht aushält, ist schädlich für mich. Eine Beziehung, die Ermahnung, Zurechtweisung und Korrektur in der Liebe Gottes nicht aushält, ist schädlich für mich. Das hat mich ganz schön getroffen und bewegt. Das tut es auch heute noch. Und das macht es, weil ich in mir drin irgendwie noch Teile von meinem Maßstab drin habe. Ich sage, ah ja, das ist doch nicht also schädlich. Boah, wie das klingt. Vielleicht ist es nicht gut, aber es muss doch nicht schlecht sein. Muss doch nicht unbedingt schlecht sein. Vielleicht ist es nicht gut. Ja. Aber ich glaube, dass hier in diesem Satz, ich glaube, man muss das nehmen, man muss es gegen Gottes Wort halten. Ich kann mich nachher nicht darauf berufen, zu sagen, irgendwer hat irgendwann irgendwas gesagt, außer es ist Gottes Sohn. Ja, aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird er mich fragen. Dann kann ich sagen, ja, der hat gesagt. Kann ich machen. Aber es wird doch sowieso offenbar. Und ich sage, danke Herr für diese Offenbarung jetzt hier, dass ich dein Wort nehmen kann. So viel Gnade. Wow. Ich finde es Wahnsinn. Und ich glaube, in diesem Satz da ist für mich, wie gesagt, da ist sehr viel mehr Wahrheit dran, als man sich wünscht. Und mir ging das so. Da habe ich gesagt, okay, ich möchte mehr von Gottes Liebe haben in meinen Beziehungen. Ich kann zeitlich gesehen gar nicht viele Beziehungen haben. Bin irgendwie lange auf der Arbeit, es fällt mir sehr schwer. Ich würde gerne sehr viel mehr Beziehungen haben, ich persönlich. Ist teilweise gar nicht möglich. Finde ich sehr schade. Aber dann habe ich gesagt, Herr, aber das bisschen, wo ich irgendwie Beziehungen haben kann, zufällig, oder wo ich sage, das möchte ich gerne ausbauen, das möchte ich auch unter deiner Liebe machen. Ordentlich oder gar nicht. Aber nicht hier so, nicht diese wenige Zeit, die ich da noch irgendwie habe, da verplempern. Klingt negativ. Aber wenn es nicht gut ist, was ist es dann? Das musste ich mir an der Stelle überlegen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist ganz, ganz wichtig ist für dieses Verinnerlichen von Gottes Maßstab. Ja, der Heilige Geist schließt mir Gottes Maßstab auf. Der Gottes Maßstab ist eingegeben durch den Heiligen Geist. Haben wir vorhin gelesen. Die ganze Schrift eingegeben vom Geist ist nützlich und ist vollständig und ist wahr und ist korrekt. Und den Heiligen Geist, den brauche ich ganz doll, dass er mir dieses Wort aufschließt, dass er mir diesen Maßstab erklärt, dass ich den verstehe, dass ich den zu meinem Maßstab machen kann, dass ich sagen kann, das ist ungefähr ein Meter. Und jeder, der kommt und mir erzählt, das ist einer, kann ich sagen, puh, muss ich gar nicht ins Detail gehen. Kann ich sagen, das ist ungefähr ein Meter. Vielleicht sind es nur 95 Zentimeter, vielleicht ist es ein Meter fünf. Aber im Detail kann ich immer noch nachgucken. Aber erstmal weiß ich, das ist ein Meter. Und wenn mir einer kommt und erklärt, das wäre einer, kann ich nur sagen, brauche ich gar nicht weitermachen. Reicht, habe ich genug gesehen. Das, was da drüben passiert, da mache ich mich nicht mit eins. Einfach ein Beispiel. Und ja, ich finde das einfach, das ist so ein Geschenk, so eine Gnadengabe mit dem Geist der Wahrheit. Ne, Johannes 16, 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und das Kommende wird er euch verkünden. Wir sagen, ach, danke Herr. Das Beste ist ja nochmal, dass sich Gottes Maßstab nicht mehr verändert. Der war vor 5000 Jahren der gleiche wie heute und er wird in 5000 Jahren der gleiche sein wie heute. Mein Maßstab, das, was in der Welt in Ordnung ist heute, ich zu Anfang sagte, für mich, dass dieses Ping-Pong-Spiel, die Spieler gehen immer weiter auseinander und die Bälle fliegen immer schneller und es wird immer extremer, das geht immer schneller die ganze Zeit hinher. Eben war der noch so weit auseinander und jetzt seid ihr schon 10 Meter, morgen seid ihr 15 Meter, übermorgen 3 Kilometer und man guckt sich das an und sagt einfach nur, Wahnsinn, was da passiert. Da fehlt der Maßstab, da fehlt die Orientierung. Wir sagen, Herr, wir brauchen deinen Maßstab. Wenn ich dein Nachfolger bin, wenn ich ein kleiner Christus bin, als Nachfolger von Jesus, Herr, ich brauche deinen Maßstab. Ich bin nicht nur ein Fan, der sagt, ich finde das gut, solange du gute Sachen machst, aber jetzt da, das gefällt mir nicht, nee, dann bin ich jetzt kein Fan mehr. Das habe ich in der Welt. Und das können wir in der Bibel nachlesen, wo es dann heißt, ja, die riesen Volksmengen, die Jesus alle gefolgt sind, ne? Und als es dann ernst wurde, da waren die alle weg. Wir haben noch alle gesagt, hängt ihn höher. Das waren die Fans. Möchte ich keiner sein. Sagen, ja, ich will dein Nachfolger sein. Ich will dir nachfolgen. Ich will mit deinem Maßstab die Welt betrachten. Und mich beruhigen können, weil ich deinen Maßstab einfach anlegen kann. Ich bin da nicht umher, ich werde nicht bewegt wie das Schilf im Wind oder wie das Korn im Wind. Von heute so, morgen so, übermorgen bumm. Und es wird immer schlimmer, bis man irgendwann unten, das ist so abgenutzt, diese Knickstelle, da bricht man einfach um und fällt in irgendeine Richtung. Oder wird einfach irgendwo hin mit fortgerissen. Möchte ich nicht sein. Herr, hilf mir, mit deinem Geist, mit deinem Maßstab, die Dinge zu betrachten. Und wenn ich mit dem Heiligen Geist einen Eindruck eines Mangels an göttlicher Liebe in meinen Beziehungen habe, dann kann ich den Heiligen Geist bitten, dass er mir da hilft. Da kann ich ihn bitten, dass er mir diese konkrete Wahrheit über mich und meine Beziehungen offenbart. Und vielleicht werde ich erschüttert sein. Wenn ich sage, Halleluja, hoffentlich werde ich richtig erschüttert sein. Hoffentlich wird es mich richtig aus den Socken hauen. Hoffentlich, Herr. Halleluja. Weil lieber bin ich jetzt erschüttert, als wenn Jesus wiederkommt und sagt, du Michael, ja, du hast es echt gut gemeint, ne? Aber das war nix. Guck mal hier und da und da. Sagen, hoffentlich erschüttert es mich heute. Und wenn Jesus wiederkommt, weiß ich nicht. Hoffentlich sagt er, du warst ein treuer Knecht. Das finde ich besser. Und ich glaube, dafür brauche ich auch das eine oder andere Mal heute eine Erschütterung. Dass ich meinen Maßstab überdenke. Und dass ich Gottes Maßstab zu meinem Maßstab machen. Und dass ich mein Herz nicht verhärtet, sondern ich diese Dinge angehen kann. Und mit seinem Wort, mit seinem Maßstab, da kann ich prüfen. Da kann ich Dinge prüfen, die passieren, Dinge prüfen, die Leute sagen, Dinge, die in Büchern drin stehen, die ich ja unbedingt alle lesen muss, weil mir die Bibel nicht reicht. Ganz kleines bisschen Ironie an der Stelle. Nein, wir haben am Anfang gelesen, alles, was da drin steht, sagen, mehr brauchst du nicht. Ich brauche kein einziges anderes Buch. Kein einziges. Kann sein, dass es hilfreich ist. Mag sein. Mag auch sein, dass da Unfug drin steht. Mag sein. Wie kann ich es beurteilen? Mit Gottes Maßstab. Und das ist so, ich glaube, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Weil wir werden, der Feind, der Teufel, was wird er machen? Er wird sagen, ha, jetzt haben die alle so einen Zollstock und können ausmessen, wie groß der Schrank wirklich ist. Schwierig. Was würde ich machen, wenn ich das kaputt machen will? Würde ich sagen, ich nehme den einfach weg? Dann sagen die alle, hey, wo ist mein Zollstock? Dann suche ich weiß nicht, 20 Zollstöcke bei mir zu Hause, ich suche immer welche. Die Kinder verstecken die überall, ich könnte auch 20 mehr haben. Weil ich weiß, der hilft mir, wenn ich da irgendwas ausmessen will. Und da renne ich im ganzen Haus rum und suche den. Das klappt nicht, wenn man mir den wegnimmt. Und wenn ich keinen habe, dann kaufe ich einen. Hoffentlich einen günstigen, nicht so teuer, aber irgendwie für 1,99 € oder so kaufe ich immer einen. Das klappt nicht mit Wegnehmen. Das ist ganz schwierig für den Feind. So schlau sind wir. Was mache ich? Was ist besser? Was klappt leichter? Ich sage, ah, Michael, sollte dieser Zollstock wirklich das richtige Maß haben? Guck mal hier. Hier, viel praktischer. An den Schlüsselbund geht er dran. Guck mal, hat hier so eine Öse. Den kannst du sogar mitnehmen. Den hast du immer dabei. Das ist deiner. Der ist nicht so groß und klobig. Der ist nicht so schwierig zu verstehen. Der ist ganz leicht. Mache das, was Spaß macht. Guck, dass es nicht zu schlimm wird. Ich ersetze. Der Teufel ist, der will nicht unseren, können wir in der Bibel überall nachlesen, wo es heißt, da werden die anderen Jesus kommen. Sagen, da werden Leute aufstehen und sagen, ich bin der Erlöser. Sagen, das ist die leichte Strategie. Das führt zum Erfolg für den Feind. Sagen nicht, ich nehme dir den Zollstock weg. Da gibt keinen mehr. Das hat, ich weiß nicht, wie viele tausend Jahre lang schon nicht funktioniert. Die schlaue Strategie ist, das zu ersetzen. Und das passiert draußen. Und das kann nur passieren, wenn ich den nicht kenne. Wenn ich den nicht habe. Und wenn ich nicht ganz fest daran festhalte, ganz eng dran bin, wenn ich sage, das ist ein Meter. Das weiß ich aus dem, ja, nachts um 3. So. Vielleicht sind es 95. Dann legen wir direkt an und gucken. Vielleicht ist es 1,03 Meter. Aber erstmal grundsätzlich so. Und das kann mir keiner, da kann mir keiner ein X für ein U vormachen. Ich sage, Herr, ich glaube, das brauchen wir. Das brauchen wir in den Gemeinden. Das brauchen wir in deinem Leib. Und ich glaube, für mich, das ist für mich ein ganz essentieller Teil der göttlichen Vision und der göttlichen Bestimmung für jeden Einzelnen, für jede Gemeinde und für den ganzen Körper Christi. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. So eine Grundlage. Sagen, wenn wir diskutieren, dann nur mit diesem Maßstab. Alle anderen will ich gar nicht hören. Nein, ich lasse mich gar nicht drauf ein. Wenn wir diskutieren, dann beurteilen wir das mit diesem Maßstab. Weil nur mit diesem Maßstab, Heiliger Geist, Halleluja, mit diesem Maßstab, da fügt sich der Bau aus den lebendigen Steinen zusammen. Sagen, Herr, hab du Dank für deine Offenbarung, hab du Dank für dein Wort, für deinen Maßstab. Herr, möge er uns richtig erschüttern, auf dass wir unseren Maßstab beiseite legen und deinen aufnehmen. Heiliger Geist, komm du und ja, durchbohre du unsere Herzen, auf dass wir deinen Maßstab aufnehmen und unseren ablegen.